Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Cibosek und ich habe bei mir den legendären Jan The Gellert. Herzlich willkommen, Jan.
Sehr lange nicht hier gewesen.
Absolut. Meine Internetverbindung ist etwas instabil, zeigt es mir an. Ich hoffe, trotzdem alles gut funktioniert hier.
So. Da habe ich etwas abgehackt, aber wir kriegen das hin.
Ich hoffe auch. Meine Damen und Herren, in dieser wundervollen Episode wird es darum gehen, wir haben sowas, so eine Art von Titel, vielleicht wird er sich auch noch verändern, aber es ist so ein bisschen Ain't No Fancy Shit, Baby. Denn es ist Januar 2022. Wir haben jetzt gerade erst eine Folge veröffentlicht mit Sebastian Müller, die heißt Vereinfache dein Training. In die gleiche Richtung wird diese Podcast-Episode auch so ein bisschen gehen. Weil wir, glaube ich, jetzt ganz, ganz viel dafür tun können, dass ganz viele Menschen dieses Jahr sehr erfolgreich beginnen können. Denn es gibt ein paar Sachen, wenn es um Training geht, die solltest du tun und die solltest du nicht tun. Und das gilt aber nicht nur für Beginner, das gilt eigentlich auch für voll viele Leute, die schon mittendrin so im Training stehen und noch so ein paar Sachen machen, wo ich mich regelmäßig frage, warum macht man das? Und ich erwische mich aber auch voll oft dann wieder dabei, wie ich mir denke, ja, das hast du aber selber auch mal gemacht, du Idiot.
Ja, jeder ist da durchgegangen, glaube ich. Der Unterschied ist, manche verstehen das irgendwann, dass man das nicht braucht und manche verstehen das nicht.
Manchmal kriegt man es auch einfach nicht gesagt. Und deswegen sind wir hier. Wir sagen. Wir können mal mit einem Klassiker beginnen. Ich glaube, ein Ding, worüber sich die Fitnessindustrie in den letzten Jahren so wundervoll ausgelassen hat, aber das hört einfach nicht auf. Boso-Bälle. Jan, was kommt in deinen Kopf, wenn du diesen Begriff hörst?
Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Anwendungszwecke, da ist der Boso-Ball echt sinnvoll. Insbesondere für Reha-Zwecke kannst du den perfekt einsetzen. Also wenn du eine Verletzung hattest und Stabilität in einem bestimmten Gelenk wieder aufbauen willst, kannst du den Boso-Ball perfekt einsetzen. No way. Im normalen Training, für den normalen Menschen, der stärker werden will, Muskeln aufbauen will, Fett aufbauen will, abbauen, nicht aufbauen, und athletischer werden will, schön Fett aufbauen.
Einfach.
Der muss einfach stoppen. Der braucht keinen Boso-Ball. Also wofür? Du hast höchstwahrscheinlich keine Instabilität im Gelenk, die du aufarbeiten musst. Also vielleicht hast du es schon, aber die kannst du auch anderweitig dann aufarbeiten. Und solange du nicht verletzt warst oder ein Gelenk stark beschädigt war, wo du wirklich Bewegungskontrolle verloren hast und das neu lernen musst. Das kann ja manchmal sein, wenn du einen schwerwiegenden Unfall hattest, keine Ahnung, reißt den Muskel ab oder sowas, dass du wirklich Bewegungen auch neu lernen musst, vielleicht wenn Nervenschäden noch dabei waren, pipapo, dann musst du lernen, das Gelenk neu zu stabilisieren. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du das auch, während du die Übung machst, lernen. Das heißt, normal, also es ist völlig normal, wenn du das erste Mal einen Ringdip machst oder so, sieht das aus, als ob du einen epileptischen Anfall hast. Ja. Machst du das paar Mal, regelt sich das von selbst.
Hey, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt hier unterbreche, ich muss das ganz kurz einwerfen. Ich glaube, das denken voll viele Leute, gerade wenn sie so Beginner wären, oh mein Gott, der Ringdip ist was total Schweres und deswegen bin ich jetzt total schwach und bla. So, hey, mein ehemaliger Coach, der Seba, als ich den im Muskelkater in Gießen das allererste Mal auf Ringe gesetzt habe, gesagt habe, mach mal bitte einen Ringdip, der hing da drin und ist fast gestorben in einem ganz normalen Stütz. Der hat nicht mal einen Support-Hold gemacht. So. Und der Mann ist einer der stärksten Menschen, die mir in meinem Leben untergekommen sind. Der Typ ist ein komplettes Biest. Ich meine, hallo, der ballert 100 Kilo auf Reps über Kopf und hebt über 340. Also jetzt mal ganz ehrlich, auch solche Menschen, die Stabilisationsprobleme mal haben bei irgendwas, was ganz neu ist. Und dementsprechend muss man sich da nicht so einen Kopf drum machen. Also das ist...
Ja, aber da bin ich mir wieder erstaunt, wie schnell sowas besser wird. Also du machst es irgendwie 2-3 Mal und dein Körper lernt das super schnell, das zu stabilisieren.
Ja.
Weil dein Körper findet das auch scheiße, dass du da rumzappelst.
Ja.
Der will das auch nicht machen.
Das ist, ne? Also am Ende des Tages, diese Stabilität bekommst du ganz, 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 ganz schnell. Und das brauchst du nicht ewig lange irgendwie hier mit irgendwelchen Extraübungen zu machen. Und da kommen wir auch eigentlich schon zum genau nächsten, weil was es eigentlich braucht, ist halt genau das, Stabilität aufzubauen. Und Stabilität baust du aber auch nur dann auf, wenn du deinen Körper auch ein bisschen forderst, dass er auch stabilisieren muss. Das heißt, am Ende des Tages muss man halt auch mit im Kopf haben, auf einem Bosu-Ball stehst du ungefähr nie. Einfach müsse nie. Du stehst nie auf sowas. Also nicht mal beim Skifahren hast du so einen instabilen Untergrund. Ja, das heißt, es ist eine Vorbereitung auf gar nichts. Und die nächste Sache, die halt, also jetzt komplett von einem ganz normal trainierenden Kontext, ne? Nicht aus dem Reha-Kontext, das muss man vielleicht nochmal extra dazu sagen. Aber das nächste Ding, das dann halt kommt, ist, das geht so ein bisschen mit dem einher, was ich halt auch immer sau interessant finde. Ganz viele Leute glauben, sie würden mit so Sachen wie Zumba zu einer total krassen Shape kommen. Und das geht Hand in Hand mit sowas, weil in beiden Fällen, was dir im Training fehlt, ist oftmals einfach dann Resistance. Du brauchst eine Belastung auf diesen Körper. Das ist in beiden Fällen das Ding, was dich eigentlich zum Ziel führt, weil du wirst stabiler, du wirst stärker, du baust Muskeln auf, wenn du, und da kommen wir immer dieses, ja, du brauchst progressives Krafttraining. Und ich finde, es ist schon fast ein Unwort geworden, weil es mich so nervt. Ja, das ist aber genau das. Es stimmt schon. Du brauchst progressives Krafttraining, auch wenn keine Sau verstanden hat, was das ist. Weil die meisten von denen nicht wissen, was das ist.
Der Begriff wird halt auch meistens unnötig aufgeblasen, weil was ist denn letztendlich progressives Krafttraining? Progressiv heißt mehr als beim letzten Mal. So, du versuchst dich von Einheit zu Einheit irgendwie zu steigern. Ob das in Gewicht ist, ob das in Wiederholungen ist, ob das ein Satz mehr ist, whatever. Du versuchst mehr zu machen, als du das letzte Mal geschafft hast. Und that's it. Wie das ausgestaltet wird und später auf einem hohen Niveau, klar kommt es drauf an, wie du das dann programmierst. Aber erstmal für Anfänger oder auch für leicht fortgeschrittene Anfänger, ey, wenn du das letzte Mal geschafft hast, pack ein bisschen Gewicht mehr drauf, mach nochmal. Hast du wieder geschafft? Cool. Pack nochmal Gewicht drauf.
Ja.
Und mach weiter. Das funktioniert sehr, sehr lange. Und länger, als die meisten glauben.
Ja. Das ist ein Punkt, ich habe das bestimmt schon mal irgendwo gesagt, aber das ist sowas, alle Leute immer glauben so, ja, aber sowas hört ja dann auf, so mit 100 Kilo Kniebeuge bin ich ja kein Anfänger mehr. Doch, ein kompletter Anfänger. Es tut mir so leid, das zu sagen.
Ja. Das ist einfach ein Start. Das tut mir auch also ein bisschen leid und ich kriege das häufig in Erstgesprächen, häufig mit so Männern, ein bisschen älter als wir noch sind, so Mitte, Ende 30, die schon irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre ins Fitnessstudio gehen, 15 Jahre ins Fitnessstudio gehen. Und bei einem jetzigen Klienten, der jetzt schon wirklich lange bei mir ist, ist mir das beim Erstgespräch mal rausgerutscht. Er war so einer, der so schon 15 Jahre trainiert hat. Und hatte dann auf einmal gesagt, ja, du bist ja noch relativer Anfänger. Und das hat er mir richtig krumm genommen, ne? Obwohl ich das überhaupt nicht so meinte. Aber in dem Hinblick, was er an Gewichten bewegt hat und was er an Zielen hatte, die Diskrepanz dazwischen war halt noch riesig. Und deswegen war er für mich in dem Fall ein Anfänger. Das ist überhaupt nicht böse gemeint oder so. Mhm. Aber man muss halt immer den Maßstab, den man ansetzt, auch im Kopf haben. Und den Maßstab, den wir, glaube ich, beide mit unseren Klienten erreichen wollen, der ist meistens ein bisschen höher als das, was die normalsterbliche Bevölkerung so als stark ansieht.
Ja, und es geht viel schneller, als die meisten Menschen glauben. Weil
ja,
eigentlich am Ende des Tages kommt es ja wirklich immer und immer und immer wieder nur zu diesem einen Punkt. Mach mal deine Basics, mach die hart und hör auf, den ganzen anderen Kram zu machen, also wirklich den ganzen fancy Unsinn. Keine Bosu-Bälle, kein Zumba. Es tut mir so leid, das zu sagen, kein Neuroathletik, braucht kein Mensch. Es ist so unnötig. Die meisten Menschen, die glauben, dass sie Neuroathletik in irgendeiner Art und Weise bräuchten, sind tatsächlich Menschen, die einfach schlichtweg grundlegend erstmal Krafttraining eine ganze Weile lang machen. Mach mal nochmal 3 Jahre richtig Krafttraining unter einer vernünftigen Anleitung dann können wir nochmal darüber reden, ob du wirklich Neuroathletik ernsthaft brauchst oder ob das vielleicht was ist, was dann vielleicht für irgendeinen Fußballer interessant wird, der irgendwo Anfang seiner, keine Ahnung, du bist 23, spielst Bundesliga und musst dein peripheres Sehen verbessern. Dann können wir darüber reden, dass du da vielleicht mal drüber nachdenken kannst. Jeder normale Mensch verschwendet seine Zeit mit sowas. Komplett. Es tut mir sau leid. Vielleicht ändere ich auch in den nächsten Jahren meine Meinung dazu, aber das ist in den allermeisten Fällen wirklich, nobody needs that. Und es ist oft auch einfach nicht effektiv für gar nichts.
Ich habe ja selbst mal ein paar Ausbildungen in dem Bereich gemacht, weil mich das einfach interessiert hat, ob da was zu holen ist. Und ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass so Neuroathletik ist so der SUV unter im Kraftsport. 95% der Leute brauchen das nicht.
Ja.
Also, wenn du Eliteathlet bist und 95% deines genetischen Potenzials ausgereizt hast, dann wird da was zu holen sein. Auf jeden Fall. Wenn du irgendwie deine Sicht verbesserst, keine Ahnung, wenn du Kontaktsportarten machst, Spielsportarten machst oder sowas und deine Sicht verbesserst, klar bist du dann besser. Aber dass du jetzt als normal Trainierender, der vielleicht eine 100 Kilo Kniebeuge kann, dass du da irgendwelche Neurodrills machst und danach auf einmal mehr beugst, ain't gonna happen. Also ja, vielleicht wird das passieren, aber dann war es vielleicht auch mehr Placebo und du hättest das mit normalem Krafttraining genauso hoch rausholen können.
Ja, und wahrscheinlich auch langfristig mehr.
Ja, klar. Die ganzen Drills, keine Ahnung, ich habe da auch so einen ganzen Katalog gekriegt an Drills. Das ging ja vor allem immer in die Mobility-Schiene, so das Magie-Prinzip. Ja, beweg dich jetzt, mach mal die Bewegung. Okay, jetzt mach mal den Drill und mach die Bewegung nochmal. Oh, guck mal, ist viel besser. Dann wartest du eine Viertelstunde, ist der Effekt wieder weg, weil dein Nervensystem wieder zurückadaptiert hat.
Ja.
Ja, schön. Hast du was gewonnen? Nö.
Das ist auch dieser große Hype um diese Mobility-Movement-Sache. Ist ja genau die gleiche Richtung. Also man muss an der einen Stelle sagen, ich bin auf der einen Seite bei manchen Sachen durchaus auch ein Fan davon, mal so ein bisschen Zeugs sowas zu machen. Vor allem, wenn es um sowas geht, wo es so diese klassische BWS-Beweglichkeitsgeschichten.
Ja.
Aber viele Leute machen sehr ungeplante Mobility-Sachen und viel zu viel davon. Viel zu viel. Das machst du mal 5 bis 10 Minuten und den Rest machst du dein Krafttraining.
Ja, ist auch so. Also wenn man sich mal überlegt, wodurch Mobility eigentlich zustande kommt oder was die Komponenten sind, du hast einmal eine strukturelle Komponente, das ist dein Bindegewebe und deine Gewebestrukturen und einmal eine neuronale Komponente, das heißt, wie viel dein Gehirn an Bewegungsumfang zulässt. So. Dein Bindegewebe veränderst du nur langfristig. Das heißt, du kannst keine bindegewebige Veränderung erzielen, jetzt innerhalb von 5 bis 10 Minuten mobilisieren. Wird nicht passieren. Und dein Nervensystem beziehungsweise dein Gehirn hat ja einen Grund dafür, warum es bestimmte Bewegungen zulässt und bestimmte Bewegungen eben nicht zulässt. Einfaches Beispiel. Wenn irgendeine Bewegung stark limitiert ist, könnte der Grund sein, dass du in diesem erweiterten Bewegungsumfang, der nicht freigegeben ist, einfach nicht stabil bist. Und deswegen dein Gehirn sagt, ey, da gehen wir lieber nicht hin, da verletzt du dich. Und dann mit irgendwelchen Neurodrills das so zu modifizieren, dass da dieser Bewegungsspielraum freigegeben wird und dann da zu trainieren, ist keine gute Idee. Warum? Dann arbeite dich doch lieber langfristig darauf hin. Du kannst ja auch mit dem Training deine Mobilität verbessern. Also keine Ahnung, wenn du mal 20.000 Kniebeugen gemacht hast, wird sich deine Mobilität auch langfristig verbessern. Du machst die Bewegung ja immer wieder und dein Körper wird immer besser in dem, was du repetitiv tust. Und das muss man halt mal checken. Das ist banal und das ist langweilig, weil du machst halt immer wieder das Gleiche. Aber ich glaube, das ist was, wo ganz viele Leute zu früh die Ausdauer verlieren und dadurch zu viel auf der Strecke lassen, sich einfach auf die Basics zu konzentrieren und da immer besser zu werden. Also wie gut kann eine Kniebeuge werden? Alter, du machst das seit 10 Jahren. Dein Kniebeuge kann wahrscheinlich immer noch besser.
Ja, ich finde meine Kniebeuge scheiße.
Jetzt bist du eingefroren bei mir. Jetzt hast du kurz eingefroren bei mir. Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme
nicht so. Bei mir bist du nicht eingefroren, alles läuft. Also ich finde meine Kniebeuge bis heute noch scheiße und bin immer noch dran am Arbeiten. Was ich halt auch tatsächlich sagen muss, so, das ist jetzt ein reinster persönlicher Erfahrungswert mit Menschen, ist, in den allermeisten Fällen kannst du die Mobility-Probleme von Leuten tatsächlich oft einfach dadurch fixen, dass du ihnen die Bewegung erstmal überhaupt richtig beibringst. Weil oftmals fehlt da einfach nur ein Verständnis dafür, wo ich mich wann wie wo in der Luft zu positionieren habe.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn.
Ja. Also, ja. Einfach nur die Wahrnehmung so ein bisschen zu verbessern. Wie steht denn mein Gelenk gerade? Das ist ja, das ist immer ein krasses Phänomen, wenn du Leute hast, die sich noch nie beim Training selbst gesehen haben oder gefilmt haben oder so. Und du lässt sie das machen und lässt sie das mal selbst einschätzen, wie irgendein Gelenk steht. Und dann zeigst du denen das auf Video und denkst so, Alter, das sieht ja komisch aus. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ja, deswegen macht das Sinn, sich manchmal irgendwie anzugucken und mal so Test-Retest zu machen einfach.
Ja. Also einen echten Pro-Tipp, den ich an der Stelle mal weitergeben kann, ist, geh einfach mal, wenn du bei irgendwie sowas ein Problem hast, dass du sowas nicht kannst, geh mal zu jemandem hin und lass dir das mal von jemandem zeigen. Am besten von irgendjemandem, der so einen Sport in die Richtung mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal ein bisschen professioneller unterwegs war. Warum sage ich das? Als ein Beispiel ist jetzt, und das ist jetzt was, ich weiß nicht, ob ich dafür geköpft werde. Aber ich habe es dir vorhin schon mal erzählt.
So, ja.
Ich durfte am Wochenende einer jungen Dame eine Kniebeuge beibringen. Die trainiert seit über 10 Jahren im Fitnessstudio. Mhm. Und geht immer so 2, 3, 4 Mal in der Woche ins Training und trainiert. Die hat vorher bei ihrem vorherigen PT einiges an Stunden gehabt. Wirklich. Ich glaube, über 20 Stunden. Hat in diesem Zeitraum so komische Sachen gelernt, wie deine Knie dürfen nicht nach außen gedrückt werden, deine Knie dürfen nicht über die Zehenspitzen gedrückt werden. Und hat sich immer gewundert, warum sie bei einer Kniebeuge, einer kompletten Airsquat, immer nach hinten umfällt und das funktioniert alles nicht und das ist böse und schlecht und bla. Und ist dann immer auf die Leg Press gegangen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass das nicht geht. Du kannst quasi einen Spagat. Du hast definitiv die Beweglichkeit in der Hüfte, um eine Kniebeuge zu machen. Deine Sprunggelenksmobi kann nicht so drastisch schlecht sein bei deinen Hebelverhältnissen, dass du gar nicht in die Kniebeuge reinkommst. Also haben wir uns mal 20 Minuten damit beschäftigt und haben dann nach 20 Minuten eine vernünftige Kniebeuge hinbekommen. 20 Minuten gegen über 20 PT-Sessions, weil der Mann, es tut mir sau leid, das so zu sagen, aber weil da einfach jemand sein Fach nicht beherrscht hat. Also dementsprechend sage ich einfach, wenn du in irgendetwas nicht gut bist, geh zu irgendjemandem hin, der da drin richtig, richtig gut ist und frag den, wie das geht. Eine ganz simple Sache. Das ist ein Pro-Tipp, wo du dir 300 Jahre Mobility-Training und sonst irgendwas sparen kannst.
Ja, ja.
Weil das halt einfach nicht.
Bevor du den Schluss ziehst, dass du mobility-technisch irgendwelche Einschränkungen hast und deswegen eine Bewegung nicht kannst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du ein technisches Problem hast. Mhm. Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Also ja. wenn du technisch alles ausgereizt hast, dann kannst du an Mobility-Defizite denken. Aber bis dahin erstmal nur Technikarbeit.
Ja, und das ist echt ein Ding, das ich eigentlich jedem Menschen gerne nochmal mitgeben möchte. Vor allem Leuten, die Beginner haben das Problem oft nicht, aber Leute, die so ein bisschen länger schon trainieren, die sind irgendwann in diese Bubble reingekommen und haben dann diese Denkweise im Kopf, ach, es ist alles nur ein Mobility-Problem. Nee, es ist fast immer ein Technikproblem, fast immer. Das ist echt, echt verrückt. Da kommen wir auch schon zum nächsten, weil das ist auch so ein Ding, das kommt damit, geht wiederum mit dieser Thematik so ein bisschen Hand in Hand. Das hast du richtig oft. Genau solche Sachen sind auch oft so, du bist dann in dieser Mobility-Phase drin, sage ich jetzt mal, und gehst dann in diese 300 Health-Übungen, die du jetzt noch machen musst. Vor dem Training, damit dein Warm-up mindestens eine halbe Stunde dauert.
Ja. Das ist, glaube ich, der größte Kontrast, den Leute bekommen, wenn sie bei mir ins Coaching einsteigen, wie kurz das Warm-up ist. Also vielleicht ist das auch ein bisschen extrem, weiß ich nicht, aber ich als Warm-up bewege ich einmal alle Gelenke durch, dann mache ich McGill Back Free, also für meine Wirbelsäule, dass die halt einigermaßen stabil wird, dass ich ein bisschen Core-Spannung kriege. Und je nachdem, ob ich Overhead-Sachen mache, mache ich mir noch ein bisschen die Schulter auf, weil es dann einfach besser funktioniert, kurz. Ja. Und dann fange ich mit den Übungen an. Das sind, wenn das hochkommt, 8 Minuten oder so. Ja. Und dann starte ich in Übungen. Also was willst du denn mehr machen? Also was soll denn beim Warm-up passieren? Du willst ein bisschen Gelenkflüssigkeit ausbilden? Die bildet sich innerhalb von 30 Sekunden. Und du willst Bewegungsmuster einschleifen. Und das kannst du am besten mit der Übung selbst machen oder mit einer Regression davon. Mhm. Keine Ahnung, wenn du einen Frontlever full trainieren willst, dann startest du halt mit einem Tag-Frontlever als Warm-up oder mit einem Advanced-Tag, was auch immer. Wenn du eine 150 Kilo Kniebeuge machen willst, dann startest du halt mit einer 80 Kilo Kniebeuge als Warm-up. Ja. Oder whatever. Aber keine Ahnung, wenn dein Training so lange dauert und ich sehe dann, dein Warm-up dauert schon eine halbe Stunde, ja, dann ist das Erste, wo du angreifen kannst. Mhm. Mhm. Und wenn du, das ist auch noch so eine Sache, wenn du eine halbe Stunde brauchst, um schmerzfrei zu werden beim Training, dann hast du ein ganz anderes Problem. Dann musst du woanders ansetzen. Ja. Weil das sehe ich auch häufig. Weil insbesondere bei Leuten, die es halt echt übertreiben mit Training und zu viel machen und deswegen keine Fortschritte mehr. Ja.
Und dann noch ewig lange auf einem Formroller und sonst irgendwo wollen müssen. So, hey, ich glaube, jeder von uns kennt das, dass mal irgendwo irgendetwas stiff ist und du dich dann halt noch eine Weile darum kümmern musst. Ja. Dass deine Regel ist, dass du da ein Problem hast, dass du dich erstmal um deine ganzen gesundheitlichen Sachen kümmern musst, die dir alle wehtun, bevor du ins Training starten kannst, dann ist halt in der Trainingssteuerung selber das Problem eigentlich gewesen. Und du bräuchtest wirklich mal eine Phase, also entweder ein Deload oder halt eine Phase, wo du dich halt mal explizit darum kümmerst, dass das nicht mehr wehtut. Und das kann halt auch mal 3-4 Monate dauern. Aber danach tut's halt nicht mehr weh. Ja, locker. So, ne? Ja. Das merke ich auch immer wieder mit unseren eigenen Kunden so. Wir haben ein paar Drills, die wir am Anfang die Leute einfach machen lassen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, wenn du so grundlegend Leute einfach ein bisschen sich durchbewegen lässt, ja, das ist, wir nennen das immer Rados Warm-Up Routine, ja, die kennst du auch, ich glaube, die hast du auch irgendwo mal schon mal drinstehen gehabt oder so. Das ist, am Ende ist das einfach nur, beweg dich mal eine Runde. Beweg dich einfach nur mal eine Runde, geh mal in den Squat-Sit, beweg dich hier so ein bisschen, ne? Wie fühlst du dich? Ja, fühl dich mal in deinen Körper rein. So, danach bist du, das dauert 5 Minuten, dann bist du da raus. So, theoretisch könntest du jetzt anfangen zu trainieren.
Ja, alle Gelenke in allen Bewegungsrichtungen und in jedem Bewegungsumfang einmal bewegen. That's it.
Ja, und einmal heißt nicht, ich mache 3 Übungen.
Ja.
Das ist wirklich, das ist so ein, aha, ja, ich habe mich hier mal hinten ein bisschen bewegt, okay, ja, okay, cool, ja. Alles klar.
Ist ja auch so ein bisschen Security-Check oder so, wenn du das so nennen willst. Ja. Und einfach mal zu checken, okay, wie fühle ich mich denn heute eigentlich? Weil Trainingstage verlaufen nun mal unterschiedlich, du hast eine unterschiedliche Tagesverfassung und das ist dein erster Indikator sozusagen, wo du sagen kannst, okay, fühlt sich gut an heute oder, aha, fuck, rechte Schulter ist ein bisschen problematisch, lieber ein bisschen aufpassen beim Bankdrücken.
Ja, 100%. Ja, und dann bist du ready to roll. So. Dann du sparst dir so unfassbar viel Zeit und so unfassbar viel Unsinn bei dem Zeug. Das ist echt sowas, weil ich habe das auch schon mal, das haben wir zwei schon mal in einem Podcast gesagt, diese ganzen Außenrotatoren-Sachen, die Leute vor dem Training machen, das ist genau das, was das eigentliche Problem ist. Du machst die fertig, dann können die nichts mehr und dann wunderst du dich, dass deine Schulter nicht besser wird.
Ja, absolut. Ja, ich weiß gar nicht, wann das entstanden ist, das Ding mit der Außenrotation, dass du super krass viel Außenrotatoren trainieren musst, sowohl in der Schulter als auch in der Hüfte. Jeder macht irgendwie gefühlt, wenn er Mobility macht, nur Außenrotation. Mhm. Warum? Oder macht vorher nur Bandkram für die Schulter mit Außenrotatoren, damit die schön ermüdet sind vorher, macht viel Außenrotatoren für die Hüfte, damit du im Squat keine Kraft mehr hast, um deine Hüfte richtig zu halten. For what? Und wo ist das entstanden? Keine Ahnung.
Ich habe leider keine Antwort darauf. Bin mir ziemlich sicher, derjenige, das ist jetzt die krasseste Überleitung aller Zeiten, Jan, pass auf, halt dich fest. Hältst du dich fest?
Ja.
Okay, gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person, die das erfunden hat, einfach zu wenig Kohlenhydrate gegessen hat.
Ja, das ist auch ein Mythos, der sich echt langwierig hält, ne? Also, keine Ahnung, man hat es schon 4 Millionen Mal gesagt, aber trotzdem. Ich habe einen Klienten, deswegen bin ich auch im Vorgespräch drauf gekommen. Ich meine, wir hatten das alles schon 10-mal diskutiert. Es ist ein Klient, der gerne abnehmen würde, beziehungsweise Fett abbauen würde. Und irgendwann so im Feedback-Gespräch haben wir einfach so geplaudert und dann sagt er so, ja, Anfang des Jahres war ich auch wieder super konsequent, habe voll wenig Kohlenhydrate gegessen. Und ich so, stopp, warum denn wenig Kohlenhydrate? Ja, wegen Abnehmen und so. Aber warum? Das ist doch einfach nur ein Makronährstoff. Das ist keine Magie und ist auch nichts Schädliches. Nimm rein und wenn zu viel, dann schlecht und wenn zu wenig, dann auch scheiße.
Vielleicht, weil er die Ketonkörper haben will.
Ja, doch. Ja. Das ist eine eigene Podcast-Folge, Alter.
Mhm. 100%ig. Aber das, also was wir, glaube ich, beide damit eigentlich nur sagen wollen, ist am Ende des Tages, jedes Mal, wenn Leute mit Ernährung in gewisse Extreme gehen und dir damit erzählen, damit hast du die Diätform gefunden oder die Gesundheitsformel gefunden, wirst du ziemlich sicher damit nicht langfristig arbeiten können.
Ja.
Nicht ohne Modifikationen.
Ja. Das also ich habe immer die Grundregel, sobald eine Ernährungsform einen Namen hat, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es in irgendeiner Form aufgeblasen wurde. Also dass da mehr versprochen wird, als es letztendlich hält. Klar, eine ketogene Diät kannst du zum Abnehmen benutzen. Eine Low-Carb-Diät kannst du zum Abnehmen benutzen. Du kannst auch eine Low-Fat-Diät zum Abnehmen benutzen. Alles fußt aber auf denselben Prinzipien. Ja, nur weil es einen Namen hat, ist es jetzt nicht irgendwie super fancy. Es hat sicherlich seinen Anwendungszweck. Also ketogene Diäten haben ja Anwendungszwecke. Keine Ahnung, neuronale Erkrankungen und was auch immer. Oder mitunter auch Krebs und sowas als Therapie. Aber für den Otto-Normal-Mensch, der jetzt nicht irgendwie besonders krank ist, sondern einfach nur sein Ding machen will und seine Leistung steigern will. Not necessary.
Ja.
Basic bleiben.
Ich habe ja übrigens auch eine Diät erfunden. Ja. Da habe ich auch einen Namen gegeben. Mhm. Deswegen ist die jetzt auch schlecht.
Ja.
Passend zum Podcast nenne ich die Diät die beste Diät der Welt. Das ist auch die einfachste Diät auf der Welt. Jan, das ist wieder mal so ein Moment, halt dich fest.
Ja. Ich habe mich an meinem Mikro fest.
Es ist wirklich hart, aber pass auf, Protein und Gemüse.
Wow. That magic thing. Ja, ey, es ist banal, aber trotzdem kriegen es ja die meisten nicht hin, einfach mal eine adäquate Menge Protein zu essen, einigermaßen viel Gemüse und ein bisschen Kohlenhydrate dabei zu laden.
Ja, weißt du, wir haben ja einen kompletten Ernährungsvortrag bei uns im Coaching mit drin und da hat mich neulich einen Kunde von uns drauf angesprochen und gesagt so, Nick, aber das wusste ich ja schon alles. Ich sag so, ja.
Und wie klappt es mit der Umsetzung?
That's the point. Ganz ehrlich, so ziemlich jeder weiß eigentlich alles über Ernährung. Wir haben alles schon gelernt, es setzt nur keiner richtig um. Und that's our job. Wir gehen dahin und erklären dir, du machst jetzt das und das machst du nicht. So, und ganz einfach, ja. Und das ist immer so, dass für mich ist es oft so, dass ich mir denke, das kann doch nicht so einfach sein, Nick. Aber es ist so einfach. Die Umsetzung ist das Schwierige. Und einem Menschen beizubringen, wie er es umsetzt, ist dann oft die einzige Schwierigkeit, wenn es darum geht. Ja? Und deswegen sage ich auch, ess Kohlenhydrate, ess nicht unfassbar große Mengen davon. Nicht, also, und bei unfassbar große Mengen rede ich jetzt von halt, keine Ahnung, 600, 700, 800 Gramm am Tag. Das ist für die meisten.
Das musst du erstmal schaffen als normaler.
Ja. Auch da wirst du mit Sicherheit den ein oder anderen Menschen haben, der dann halt hingeht und sagt, ja, aber ich kann das essen. Ja, aber nicht jeder. So, das ist jetzt auch
komplett
nur über den Daumen halt einfach mal runtergebrochen. So. Die meisten Menschen packen das nicht. Und das ist absolut in Ordnung. Und ob man dann das individualisiert, ist auch wieder völlig in Ordnung. Ja. Das Wichtige ist einfach erstmal für sich verstanden zu haben, es gibt sowas wie einen bösen Makronährstoff nicht. Es gibt keine bösen Lebensmittel. Ja. Das muss man wirklich mal so sagen, so grundlegend jetzt erstmal. Auch wenn ich jetzt was sage, was einem Veganer sauer aufstoßen wird. Fleisch ist nicht böse.
Ja.
Es ist nur für dich in deiner ethischen Vorstellung nicht okay. Was komplett nichts damit zu tun hat, ob Fleisch an sich böse wäre.
Ich finde es immer schwierig, sobald sich Leute mit ihrer Ernährungsweise irgendwie selbst identifizieren und dadurch ein Persönlichkeitsmerkmal daraus machen.
Mhm.
Weil, also du ernährst dich vegan, ja. Du bist Veganer, das ist schon wieder ein Unterschied. So. Und Leute fühlen sich dann immer direkt angegriffen, wenn man irgendwas entweder dagegen sagt oder vielleicht einen potenziellen Nachteil aufzählt oder einen Vorteil von einer anderen Ernährungsweise. Ey, dich hat keiner persönlich angegriffen.
Ja. Ich habe nicht gesagt,
ich habe nicht gesagt, du bist ein dummes Arschloch.
Gar nicht. Und das ist sowas, ich meine, das ist jetzt gemein, dass man da jetzt Veganer als Dings hat. Das ist genauso wie.
Ja, das ist mit der Carnivore-Szene auch so.
Ja, ja, das ist genau das Gleiche, ne? Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ich liebe Steaks, habe ich damit nicht gesagt, ich mag Veganer nicht.
Ja, genau.
Mir schmeckt das nur gut. Ich bin ein großer Steak. Aber wenn man mir eine Freude machen möchte, dann bringt man mir ein großes Stück großartiges Steak mit. Ja, da freue ich mich einfach. So, dann mache ich mir das lecker und freue mir einen Ast. So, ja? Und poste das ziemlich sicher in meiner Instagram-Story, weil ich mich so freue.
Ja, Mann. Das
Gleiche passiert auch mit Pizza.
Das sind übrigens mit die einzigen Sachen, auf die ich diskussionstechnisch nicht mehr eingehe. Auf sowas. Ich habe das früher voll oft gemacht. Ich weiß nicht, wie oft ich die Diskussion geführt habe, ob vegan oder Carnivore scheiße ist oder gut. Aber wenn mich irgendjemand nur ansatzweise damit anschreibt, ich schreibe einfach entweder nichts zurück oder ich schreibe zurück, ich gehe mit dieser Diskussion nicht ein, weil die führt einfach zu nie zu irgendwas.
Ja, da kommen zwei Weltvorstellungen zusammen und gut ist. Alles klar.
Ja.
Du hast eine, ich habe meine.
So. Ja, genau. We agree to disagree.
Mag dich trotzdem.
Ja, ja.
Mal drückt.
Komm mal, Kussi.
Das ist echt sowas. Ja, aber wenn wir gerade bei sowas sind, wie so diese klassischen Weltvorstellungen bei sowas, und das haben wir auch im Training ganz viel. Es kommt wieder fantastische Überleitung. Das ist
Profi.
Ich bin ja, nach über 100 Folgen bin ich halt mittlerweile ein echter Podcaster. Und dementsprechend natürlich unglaublich professionelle Überleitungen zu Weltbildern, die Menschen haben. Und da geht es auch ganz oft um bestimmte Trainingsformen. Das muss so und das darf nicht anders. Und das ist was ich auch eigentlich jedem nochmal gerne mitgeben möchte und auch einfach raten kann. So, sei einfach mal offen für die Dinge, die sonst so in der ganzen Trainingswelt unterwegs sind. So, weil ich habe das ganz am Anfang auch sehr stark erfahren. Und ich glaube, wer die letzte Folge jetzt mit Sebastian auch gehört hat, der hat das auch so ein bisschen mitbekommen. So, ich war ja auch jemand, der zum Beispiel ganz am Anfang voll auf dieses Calisthenics und nur Bodyweight-Training ist gut, alles andere ist böse, ich darf keine Objekte außer mir bewegen. Ja, hab dann diesen wundervollen Satz von Edo Portal total vergöttert, wo er sagt irgendwie, what kind of business do you have moving objects around you when you can't even move your body? Und war dann so voll into that und dachte mir, wow, ja und so. Aber ey, am Ende des Tages, ey, wenn ich mir von woanders was nehmen kann, ist das fantastisch. Und selbst ein Edo Portal hat schon vor
ich wollte gerade sagen, als ob der nichts anderes macht.
Der Typ jetzt mal no shit, aber wenn du mal guckst, so in dem seinen alten Trainingsblock, den er immer noch online hat, glaube ich, da macht er Ausfallschritte mit 170 Kilo tief. Mhm. Ausfallschritte. Ja, jetzt erzähl mir mal, der hat keine anderen Objekte außer um sich herum bewegt, so, ne? Ja. Klar. Ja, das, ja. Der hat auch seine Base gebaut und das ist gut so. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass man für sich immer im Kopf hat, so, ich darf alles benutzen, was mich in meinem Ziel bestärkt und kann mir immer mal Gedanken machen. Das macht doch auch Spaß, kreativ zu werden und zu sagen, ey, guck mal, die und die Übung könnte echt noch sinnvoll und nützlich für mich sein. Ja? Die und die Sache könnte ich noch nutzen, da könnte ich wirklich noch mal mehr rausholen. Aber da geht es um Effektivität, nicht um Fanciness. Das ist
um den Typ. Vor allem nicht immer jetzt neu, dann nochmal neu, dann wieder was anderes, sondern auch einfach mal konsistent oder sich vorher wirklich Gedanken machen und das vielleicht auch mal absichern. Also das, was du eben gesagt hast mit, such dir doch mal jemanden, der wirklich Ahnung davon hat, was du davor hast und frag den einfach mal, ey, könnte das sinnvoll für mich sein? Ja oder nein? Und wenn ja, ja, wie mache ich das denn am besten?
Ja.
Du kriegst auf jeden Fall eine Antwort.
Das ist genau das. Ich verstehe gar nicht, warum das immer so ein Problem ist, mal so ein bisschen offener mit so Sachen zu sein. Weil das ist völlig in Ordnung. Das ist ja kein Zeichen der Schwäche. Wenn ich mehr als nur eine Sportart quasi gleichzeitig mache. So. Also für mich ist das auch nicht so, als ob das Sportarten wären. Für mich ist alles Kraftsport. Ich bin auch ein Kraftsportler von ganzem Herzen. So. Ich mag Kettlebells, ich mag Langhanteln, ich finde Bodyweight-Training geil. Wenn es ganz dringend sein muss, mache ich dir auch mal ein Workout mit einem Assault-Bike, so ein bisschen Crossfit-lastig. Ist irgendwie auch geil, ist nichts, was ich für immer machen möchte, aber bestimmt auch mal geil.
Also, ja, muss sagen, dich ab und zu mal richtig auszupumpen, macht auch Spaß, aber muss halt nicht immer sein. Ja, das ist krass. Ich habe vor unserem Gespräch, habe ich eine ganz alte Joe Rogan-Folge gehört mit Matt Fraser. Er war ja irgendwie 5-mal hintereinander oder 6-mal hintereinander, hat er die CrossFit Games gewonnen. Und er hat auch erzählt, was damals der Unterschied war zwischen ihm und anderen CrossFit-Athleten. Die anderen haben einfach so drauf lostrainiert irgendwie. Also CrossFit hat ja eine saugroße Anzahl an verschiedenen Disziplinen und Qualitäten, die sie abbilden müssen. Also die müssen schnellkräftig sein, die müssen Powerlifting können, die müssen 1RM können, die müssen schwimmen können, laufen können, whatever. Ja, also alles irgendwie. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe keine Ahnung von den CrossFit Games, erfahren die ja auch erst kurz vorher, was in den CrossFit Games tatsächlich drankommt. Ne? Also du kannst dich quasi nicht richtig vorbereiten, ob es jetzt 1RM ist oder eine Komplettkraftausdauer oder was auch immer. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich für jede Disziplin einen Experten gesucht, wo er weiß, der hat schon in seinem Feld Titel gewonnen oder war schon jahrzehntelang erfolgreich oder was auch immer und hat einfach nur mit denen geredet, was deren oder wie er effizient seine Technik verbessern kann und wie er das mit den ganzen anderen Sachen in sein Training noch einbauen könnte, ohne sich komplett damit zu überlasten. Und er hat gesagt, für sich war das ein riesen kompetitiver Vorteil, weswegen er vermutlich auch so oft die Games hintereinander gewonnen hat, weil er halt aus jedem Bereich Expertise eingeholt hat und das quasi für sich zusammengefasst hat in sein Workout. Ja. Also eigentlich völlig logisch, aber er hat gesagt, alle anderen haben das nicht gemacht. Warum nicht? So, es gibt Leute, die erklären das ja auch bereitwillig. Keine Ahnung, wenn dich jemand auf der Straße fragt, ey, kannst du mir mal das und das erklären von der Kniebeuge oder was auch immer? Klar erzählst du darüber. Also du magst es ja.
Es ist auch sowas, wo ich immer wieder begeistert von bin. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass ich zu ziemlich fast jedem Thema, was wir so im Training unterwegs haben, so von den großen Themen, eigentlich eine Podcast-Folge schon mal gemacht habe.
Ja.
Ich sage aber immer, wenn du den Podcast komplett hörst, hast du eigentlich alles an der Hand, um richtig erfolgreich zu werden im Training. Du hast alles an der Hand. Wir haben schon mal über Technik gesprochen. Wir haben über Programming, Periodization gesprochen. Wir haben mit dir darüber gesprochen, wie wichtig das ganze Mindset-Thema ist, auch wenn es ein totales Buzzword ist. So. Ja, also da ist alles mit on board. Wir haben Ernährung mal abgebildet. Da ist alles da. Aber am Ende des Tages ist es wirklich immer und immer wieder die Umsetzung von dem, was du dann machst. Und da musst du dir halt wirklich Gedanken machen, so wie gut setze ich das um, was ich jetzt mache. So, ne? Kann mir unglaublich viel Wissen angeeignet haben, aber wenn ich nicht weiß, wie ich das anwende oder das auch, wenn ich weiß, wie ich es anwende und nicht anwende, das viel mehr sogar noch, das hasse ich. Sowas macht mich richtig traurig.
Ja, ich meine, das ist ein Grund, warum es unseren Job irgendwie gibt. Ne? Also das Wissen ist ja alles frei verfügbar. Du kannst dir das alles selbst aneignen und kannst es auch wahrscheinlich selbst implementieren und umsetzen. Aber das ist halt der Schritt, bei dem es an den meisten scheitert. Also entweder die sind so überinformiert, dass sie nicht mehr wissen, wie sie es überhaupt ansetzen sollen, also wo sie anfangen sollen. Oder sie wissen sogar prinzipiell, was sie machen sollen, aber kriegen es trotzdem nicht geschissen. Weil sie abgelenkt sind, weil sie immer wieder neue Sachen probieren wollen, weil sie einfach nicht konsistent genug an Sachen dranbleiben oder Sachen nicht genug Zeit geben. Das ist ja auch so eine Sache. Dein Körper verändert sich nicht von heute auf morgen. Das wird nicht passieren.
Ja.
Und Körper braucht halt Zeit zum Adaptieren. Und die musst du ihm geben. Und während dieser Zeit musst du halt kontinuierlich Reize reingeben.
Richtig. Und da kommen wir zur nächsten krassen Überleitung, Jan. Pass auf. Was voll wichtig ist, was man verstanden haben muss, ist, du musst dem Körper den richtigen Reiz geben. Und das haben wir ganz am Anfang schon mal gesagt, so, ne? Dass wir so eine gewisse Resistance brauchen und die müssen wir regelmäßig erhöhen und Sachen schwerer machen. Und da kommen verschiedene Aspekte jetzt zusammen. Wenn du dann immer zum Beispiel nur bei Bodyweight bleibst, wirst du wahrscheinlich irgendwann vor der Wand laufen, beziehungsweise dir das Leben einfach unnötig schwer machen, weil du vielleicht zwischendurch mal Übungen einbauen könntest. Jetzt nehmen wir mal, du willst einen Handstand-Push-Up lernen, kann es zwischendurch sehr, sehr viel Sinn machen, einfach mal schwer eine OHP zu machen, um einfach mehr über Kraft, über Kopfdrückkraft aufzubauen. Da geht es nur darum, stärker zu werden. Ne? Das kann sehr viel Sinn machen und da gehst du ein bisschen weg vom Calisthenics. Wenn du jetzt jemand bist, der super viel mit der Kettlebell trainiert, so die meisten Kettlebells, also jetzt zum Beispiel bei der RKC, die Kettlebells bis 32 Kilo. Na bitte, also come on, wenn das Gewicht eingeschränkt ist oder beziehungsweise es geht, glaube ich, bis 48 Kilo. Wenn das Gewicht eingeschränkt ist bei 48 Kilo, ja, dann habe ich da aber keinen Bock drauf, dann gehe ich davon weg, so, weil dann will ich ja weiter stärker werden. So, dass ich will mich nicht minimieren lassen von so einer Kugel. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Und dann kommt was gerade in der Kalli-Szene sehr, sehr stark vertreten ist, diese unglaublich hohen Wiederholungszahlen, Jan.
Setzen Raps, Junge.
Das ist ja voll geil, aber wo soll man das hinführen?
Ja, keine Ahnung, ich habe das ja am Anfang auch gemacht. Du hast es, glaube ich, am Anfang auch gemacht. Aber wenn du mal verstanden hast, dass das, was du eigentlich trainieren willst, wenn du jetzt in der Kali-Szene trainierst und dein Ziel ist auch nicht unbedingt 1RM, also Maximalkraft stark zu werden, sondern du willst halt viel Arbeitskapazität haben, ein moderat hohes Gewicht oder von mir ist auch ein hohes Gewicht über mehrere Wiederholungen bewegen können, dann ist es trotzdem von Vorteil, wenn du schwerer trainierst, anstatt einfach nur Bodyweight-Reps zu ballern. Also auch, wenn jemand 30 Klimmzüge können will, ist es sinnvoll, weighted zu arbeiten, anstatt einfach nur jedes Mal zu versuchen, 30 Klimmzüge zu machen.
Ja.
Ja. Und das muss man einfach verstehen. Genauso das, was du angesprochen hast mit dem Hansen-Push-Up. Natürlich macht es Sinn, vorher in der Bewegung, die der Skill abfordert, stärker zu werden, weil Kraft macht jeden Skill leichter.
Ja.
Wenn du einen starken Overhead-Press hast, wirst du viel schneller einen Handstand-Push-Up können, als wenn du den perfekten Handstand kannst, aber dafür eine Gurke im Overhead-Press
bist. Ja, wenn dir einfach Kraft fehlt, fehlt die Kraft.
Das ist das Problem. Du brauchst, ja, dir fehlt einfach die Kraft und du kannst fast nichts leichter trainieren als Kraft. Und wenn du damit ein paar technische Ineffizienzen ausgleichen kannst, ist doch geil. Dann kannst du den Skill trainieren, obwohl deine Technik noch nicht perfekt ist und kannst die mit dem Skill perfektionieren. Wie geil ist das denn?
Ja.
Das ist und warum nicht nutzen?
Ja. Ich glaube, wir können ein bisschen zusammenfassen. Am Ende ist es doch tatsächlich immer und immer wieder Basics wirklich grundlegend zu beherrschen und immer weiter auszubauen, weil du, wenn du stark bist, kannst du alles andere leichter. Das ist, glaube ich, ein Takeaway, den man sehr, sehr gut mitnehmen kann. Bewegungen sehr, sehr gut zu können, bedeutet auch darin, sehr, sehr stark zu werden. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, also wichtig ist erstmal, dass wir Bewegungen gut können. Das kann schon mal sein, dass man ein bisschen Mobility dafür braucht. Aber in den allermeisten Fällen lerne erstmal die Bewegung richtig und dann kümmere dich um das, was vielleicht noch fehlen könnte. Ich glaube, wir können auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht übermäßig viel Warm-up und Health-Übungen immer nur machen. Und wenn es um Ernährung geht, ist der Takeaway, wenn es einen Namen hat, ist es doof. Es sei denn, es ist die beste Diät der Welt.
Genau. Also der Begriff ist noch nicht griffig genug. Da müssen wir noch dran arbeiten.
Hast du, das ist die beste Diät der Welt. Hallo?
Hallo?
Ich hätte eigentlich gesagt Fleisch und Gemüse, aber dann sind alle Veganer beleidigt. Und das kann ich nicht machen. Warum Protein und Gemüse? Damit haben wir alle abgedeckt und sind everybody's darling.
Was wir natürlich immer wollen.
Perfekt. Alright. Jan, haben wir irgendwas noch vergessen, was wir für unsere wundervolle Ain't No Fancy Folge unbedingt noch reinbringen wollten?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon ganz gut zusammengefasst. Also ich glaube, die Schwierigkeit da drin ist, dass du die Basics nicht unbedingt als langweilig betrachtest, sondern dass du halt hungrig in den Basics bleibst, da noch weiter besser zu werden. Und wenn es Nuancen sind, ey, das wird dich trotzdem viel mehr weiterbringen. Der Hebel von einem minimal besseren Basic ist viel größer, als wenn du irgendeinen Fancy-Kram noch zusätzlich implementierst.
Ich muss an der Stelle noch ein ganz kurzes kleines Beispiel mit reinwerfen, was halt ein sehr schönes Beispiel ist, aber wie einfach Basics sein können und wie glücklich dich sowas machen kann, ist beispielsweise, ich habe heute habe ich ihn gepostet, den Frank, der gerade, der ist Anfang diesen Monats, ist der 50 geworden und hat jetzt gerade 107,5 in der Bank gedrückt. Und das ist sowas, wo ich mir einfach denke, das ist kompletter Basic. No fancy shit. Der Mann ist gerade in the best shape of his life, so. Und das war auch eins seiner großen Ziele. Ja, hat er immer gesagt, so, mit 50 will ich richtig gut aussehen und so stark sein, wie ich noch nie war. Hat er immer gesagt. Und jetzt haben wir genau diesen Punkt gerade, so. Du bist 50 geworden, machst gerade deine Krafttests und es du rennst überall davon, so, ne? Der Typ hat ein Sixpack mit 50, ist saustark. Wenn alles klappt, wir müssen ihm die Daumen drücken. Ja, jeder, der das hört, bitte Daumen drücken. Jetzt einmal Daumen in die Hand drücken. Ja.
Bricht.
Auf 200, das wäre fantastisch.
Geil.
Das wäre richtig cool. Und da siehst du auch, ja, diese ganzen Basics, die kannst du ins hohe Alter, 50 ist kein hohes Alter, ne? Aber das kannst du ins Alter reinhauen, für immer durchziehen und einfach fantastisch Spaß auch daran haben. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Takeaway, das am Ende vielleicht dran darf, weil diese ganze fancy Sachen, Movement, Bosu-Bälle, Neuroathletik ist nichts, was dir wirklich für immer Spaß machen wird. Du kannst mir nicht erzählen, dass du das noch mit 50 so machen möchtest. Keine Sau, ich habe da Bock drauf.
Ja. Das ist wirklich so.
Gut. Jan, hast du letzte Worte für uns?
Ja, ich glaube, die habe ich gerade schon losgeworden. Sei hungrig in den Basics und bleib da dran und versuch dich da immer weiter zu entwickeln. Und dann wirst du ein sehr gutes Leben haben. Das gilt übrigens auch für alle anderen Lebensbereiche, nicht nur für Training und Ernährung und sowas. Basics sind der Shit.
Ja, das ist fantastisch. Ja, Jan, wenn man dich erreichen möchte, wo kann man dich erreichen?
Instagram @jan.gellert. Oder auf meiner Website www.jangellert.de.
Perfetto. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du Kontakt aufnehmen möchtest mit dem Strength and Skills Podcast, mach das über Instagram am besten, Strength and Skills Podcast. Wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, kannst du das genauso tun. n.tibusek@strengthandskills.de oder aber, ja, wir haben das geändert. Ja. Es ist nicht mehr Barbell Coaching, sondern Strength and Skills, fully into it. Ja. Genau, findest du mich auch unter Nick_Tibu auf Instagram und kannst mir da schreiben, wenn du möchtest. Auch wenn du Fragen dazu hast, mach das gerne. Ja, du kannst uns auch übrigens super gerne Themenvorschläge geben. sowohl der Jan wie auch ich, wir freuen uns immer. Der Jan hat auch einen sehr, sehr coolen Podcast, den du dir anhören solltest.
Findest du auch auf meiner Website.
Genau. Und genau, ja, stell uns deine Fragen, hau raus, teil das Ding, das wäre mega cool, ja, wenn jemanden kennst, der diese Folge unbedingt hören soll, dann
do it, do it, do it. Und ich weiß, dass du Fragen hast, also frag. Bitte.
Bitte. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen, hab ein fantastisches Training, baller die Basics weg und hab einen guten Pump, viel Spaß.
Peace out.